Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Bundeskanzlerin Merkel, Frankreichs Präsident Sarkozy und der griechische Ministerpräsident Papandreou haben am Abend über ihr weiteres Vorgehen in der Euro-Schuldenkrise beraten. In einer Telefonkonferenz sprachen sie über die jüngsten Sparbeschlüsse in Griechenland. In Berlin bemühte sich die Kanzlerin heute, den regierungsinternen Streit über die Euro-Rettung zu entschärfen.
Kanzlerin Merkel und Vizekanzler Rösler versuchten heute am Kabinettstisch die Form zu wahren. Doch der Konflikt um die Äußerungen des Wirtschaftsministers über eine mögliche Staatspleite Griechenlands schwelt weiter. Merkel will keine Debatte über dieses Thema. Das lässt sie ihren Regierungssprecher indirekt mitteilen.
Das, was eine Regierung sagt, ihre Kommunikation also, muss immer ein Teil der Lösung des Problems sein.
Eine Insolvenz Griechenlands ist für die Kanzlerin keine Lösung, für viele in der FDP aber schon, auch wenn das die Euro-Rettungsmaßnahmen bisher nicht vorsehen.
Herr Rösler hat eigentlich nichts anderes gemacht, als darauf hinzuweisen, was früher auch schon von anderen Mitgliedern der Regierung erfolgt ist, dass wir ein ergänzendes Regelwerk brauchen.
FDP-Haushaltsexperte Schäffler geht noch einen Schritt weiter. Er strebt eine Mitgliederbefragung in seiner Partei an, mit dem Ziel, die geplanten Euro-Rettungsmaßnahmen inklusive weiterer Hilfen an verschuldete Euro-Staaten abzulehnen.
Wir wollen im Dezember die Abstimmung über den europäischen Stabilitätsmechanismus verhindern. Wir wollen, dass die FDP im Deutschen Bundestag sich dagegen ausspricht, dass Schulden in Europa sozialisiert werden.
Und auch in der Union gibt es für die Idee einer möglichen Pleite Griechenlands immer mehr Unterstützung.
Das, was Herr Rösler gesagt hat, bewegt doch Millionen Menschen im Lande. Und wir müssen die Frage beantworten, wie wir im Euroraum auf Dauer mit Ländern umgehen, die mangels eigener wirtschaftlicher Kraft und wegen hoher Verschuldung nicht in der Lage sind, ihre Staatsaufgaben selber zu finanzieren.
Am Abend glühten im Kanzleramt die Drähte. Die Kanzlerin konferierte per Telefon mit Frankreichs Präsident Sarkozy und Griechenlands Ministerpräsident Papandreou. Thema war dabei auch, wie weit ist Griechenland noch von der Zahlungsunfähigkeit entfernt.
Zu den Inhalten der Telefonschalte jetzt live aus Berlin, Ulrich Deppendorf.
Gut 20 Minuten hat das Telefonat heute am Abend gedauert. Angela Merkel und Nicolas Sarkozy haben noch einmal den Druck auf den griechischen Premierminister Papandreou erhöht, die zugesagten Sparmaßnahmen auch einzuhalten. Sie haben Papandreou die Bedeutung der Sparanstrengungen für die Auszahlungen weiterer Tranchen des Rettungsschirms deutlich gemacht. Der griechische Ministerpräsident, so hört man, hat seine Entschlossenheit zugesagt, alle Zusagen einzuhalten und alle geforderten Maßnahmen auch umzusetzen. Merkel und Sarkozy haben in dem Gespräch auch noch einmal betont, dass die Zukunft Griechenlands nur im Euroraum zu sehen ist. Das ist ein Signal an diejenigen, die von Insolvenz oder Austritt Griechenlands aus dem Euroraum reden. Gerade darüber ist heute der Streit innerhalb der schwarz-gelben Bundesregierung ja weitergegangen. Immer häufiger wird hier in Berlin jetzt auch über ein mögliches Ende der schwarz-gelben Koalition spekuliert. Und damit zurück nach Hamburg.
Im hochverschuldeten Italien fällt noch am Abend die Entscheidung über ein weiteres Sparpaket. Es hat ein Volumen von 54 Milliarden Euro und war von der Regierung Berlusconi mehrfach geändert worden. Die erste Hürde im Abgeordnetenhaus hatte das Paket bereits am frühen Nachmittag genommen. Eine Mehrheit sprach der Regierung das Vertrauen aus. Dadurch wurde der Weg frei für einen zügigen Parlamentsentscheid. Umwege aus der Euro-Schuldenkrise ging es heute auch im Europaparlament in Straßburg. Im Gespräch waren unter anderem gemeinsame Anleihen der Euro-Länder, sogenannte Euro-Bonds. Kommissionspräsident Barroso kündigte dafür konkrete Vorschläge an. Auch die Pläne für eine gemeinsame Wirtschaftsregierung wird von den Parlamentariern unterstützt. Keine Lösung ist dagegen, nach Einschätzung der meisten Abgeordneten, ein Austritt Griechenlands aus der Eurozone.
EU-Parlamentarier und EU-Kommissare, sie klangen heute ähnlich, nämlich warnend. Europa sei in Gefahr, die EU angesichts der Krise vor ihrer bisher größten Herausforderung. Kommissionspräsident Barroso machte klar, dass für ihn Eurobonds, also gemeinsame Staatsanleihen, eine Antwort sind. Dazu will er schnell konkrete Vorschläge machen.
But we must be honest.
Aber wir müssen ehrlich sagen, das ist nicht das Wunderheilmittel für all unsere Probleme. Es ist ein Baustein eines Ansatzes, der auf mehr wirtschaftliche und politische Integration zielt. Eurobonds einführen, da hat er einen Großteil des EU-Parlaments auf seiner Seite. Vor allem aber eine echte gemeinsame Wirtschaftsregierung. Das wird hier von vielen Abgeordneten angemahnt. Die dürfte sich nicht auf eine bloße Regierungszusammenarbeit beschränken, wie von Merkel und Sarkozy vorgeschlagen. Eine Regierung aus Staatschefs, die sich zweimal im Jahr treffen, ist keine Regierung. Eine Regierung muss sich zweimal pro Woche treffen. Große Einigkeit auch in der Griechenland-Frage, dass nämlich eine Insolvenz eine Katastrophe wäre.
Diejenigen, die Staatspleiten herbeireden wollen, weil ihre Partei pleite ist, die spielen mit einem Feuer, meine Damen und Herren, das wir vielleicht nicht mehr löschen können.
It is absolutely certain.
Mit absoluter Sicherheit hätte eine Insolvenz oder ein Austritt Griechenlands aus der Eurozone dramatische wirtschaftliche, politische und soziale Folgen. Eine deutliche Mahnung also aus Straßburg Richtung Berlin.
Als Helfer in der Euro-Schuldenkrise hat sich China angeboten. Sein Land sei bereit zu weiteren Investitionen, sagte Ministerpräsident Wen zum Auftakt des Weltwirtschaftsforums in der chinesischen Hafenstadt Dalian. Sein Angebot an die Europäer knüpfte er jedoch an Bedingungen. Unter anderem fordert Wen, dass Handelshindernisse abgebaut werden.
Die einen haben Schulden, die anderen haben Geld. Und Chinas Ministerpräsident Wen Jiabao hat besonders viel Geld. Sein Land besitzt umgerechnet mehr als 2,3 Billionen Euro in Währungsreserven. Entsprechend generös gibt sich der chinesische Regierungschef. Er verspricht Europa Hilfe, aber die gibt es nicht umsonst. China verlangt unter anderem den Abbau von Handelsbeschränkungen. Die wirtschaftlich entwickelten Länder sollen ihre Finanz- und Geldpolitik verantwortlich und effektiv gestalten und ihre Schuldenprobleme in den Griff bekommen. Sie müssen für Investitionssicherheit sorgen, für die Stabilität des Weltmarktes und das Vertrauen der Investoren stärken. Chinas Wirtschaft boomt, mehr als 9% Wachstum auch dieses Jahr. Seinen enormen Handelsbilanzüberschuss muss China investieren. Der Euro bietet sich an. Den Euro stabilisieren heißt, die eigene Exportwirtschaft stärken. Denn nur zahlungskräftige Europäer können Chinas Waren kaufen. Und ein Viertel seiner Währungsreserven soll das Land in europäischen Staatsanleihen investiert haben. Klar, dass China kein Interesse hat, dass diese Anlagen an Wert verlieren. China als Helfer in der Not, diese Rolle gefällt Wen Jiabao. Wie viel er investieren will, das hat er allerdings nicht gesagt.
Wen Jiabao nutzt die wirtschaftliche Macht seines Landes, um politische Forderungen zu stellen. Einschüchtern lassen müssen sich die Europäer davon nicht. Aber ihnen muss klar sein, ein uneigennütziger Helfer ist China nicht.
Mehr zum chinesischen Hilfsangebot an die Euro-Länder und den geforderten Gegenleistungen finden Sie auch unter tagesschau.de. In der afghanischen Hauptstadt Kabul haben Sicherheitskräfte heute Morgen den Angriff der Taliban auf das Diplomatenviertel beendet. Insgesamt starben nach Polizeiangaben 24 Menschen, unter ihnen 11 Zivilisten. Die Angreifer hatten sich im Rohbau eines Hochhauses verschanzt. Von dort beschossen sie unter anderem die Vertretung der USA und das ISAF-Hauptquartier mit Granaten. Das 20-stündige Gefecht war das längste in der Hauptstadt seit dem Sturz der Taliban vor 10 Jahren. Heftige Monsunregenfälle haben im Süden Pakistans wieder Flüsse und Kanäle über die Ufer treten lassen. Ebenso wie bei der Jahrhundertflut vor einem Jahr läuft die Hilfe nur schleppend an. Nach Informationen des Deutschen Roten Kreuzes starben bislang mindestens 300 Menschen. Wieder trifft es vor allem die Bewohner der Region Sindh. Hunderte Dörfer stehen dort unter Wasser. Soldaten haben zehntausende Menschen in Sicherheit gebracht.
Wieder fliehen sie vor den Fluten und wieder retten die Menschen nur das, was sie tragen können. Nach heftigen Regenfällen steigt der Wasserpegel in der Provinz Sindh. Viele Flutopfer haben im vergangenen Jahr schon einmal erlebt, wie ihre Heimat im Wasser versank. Hunderttausende harren aus in Notunterkünften. Sie haben ihr Leben gerettet. Jetzt warten sie auf Hilfe. Große Gebiete sind schon zum zweiten Mal betroffen. Viele sind noch nicht wieder auf die Beine gekommen nach der schwersten Flut in der Geschichte Pakistans im vergangenen Jahr. Bei einer solchen Serie von Katastrophen ist klar, hier wird internationale Hilfe gebraucht. Die Regierung hat die Vereinten Nationen um Unterstützung gebeten, denn immer mehr Menschen fliehen vor den Fluten. Es fehlen Zelte und Trinkwasser für Hunderttausende, sagen die Helfer. Immer wieder blockieren verzweifelte Flutopfer die wenigen befahrbaren Straßen. Sie fühlen sich von den Behörden im Stich gelassen, wieder einmal. Wir haben nichts bekommen, obwohl die Lager der Regierung voll sind. Wir brauchen Zucker, Mehl und Tee. Unsere Kinder sind hungrig. In den vergangenen Tagen haben Soldaten der pakistanischen Armee Tausende aus den Fluten gerettet. Die Regierung hatte nach der Flut im letzten Jahr eigentlich mehr Schutz vor neuen Katastrophen in Aussicht gestellt. Jetzt fliehen die Menschen wieder vor dem Wasser und die Meteorologen haben neuen Regen vorhergesagt.
Die geplante Erhöhung der Hartz-IV-Sätze hat heute das Bundeskabinett passiert. Der Regelsatz für Alleinstehende soll Anfang kommenden Jahres um 10 auf 374 Euro monatlich steigen. Für Kinder bis 5 Jahren ist ein Plus von 4 Euro vorgesehen. Bei älteren Kindern bleiben die Sätze unverändert. Der Bundesrat muss der Erhöhung noch zustimmen. Es ist ein bundesweiter Alleingang. Schleswig-Holstein öffnet den Glücksspielmarkt für Privatanbieter. Das Parlament hat das umstrittene Gesetz der Koalition aus CDU und FDP beschlossen. Von 2012 an können private Anbieter für Sportwetten und Online-Glücksspiele Lizenzen beantragen. Kiel erhofft sich dadurch 60 Millionen Euro jährlich mehr in der Kasse. Alle anderen Bundesländer setzen dagegen auf einen Glücksspielstaatsvertrag mit starken Einschränkungen. In der DDR galt die frühere Ausreisehalle am Grenzübergang Bahnhof Friedrichstraße als Sinnbild des Abschieds. Der Volksmund nannte sie Tränenpalast. Das Gebäude im Herzen von Berlin verband Zoll- und Kontrollschalter mit den Bahnsteigen in Richtung Westen. Bundeskanzlerin Merkel eröffnete dort heute eine Dauerausstellung mit dem Titel Grenzerfahrungen – Alltag der deutschen Teilung.
Tränenpalast, weil einst zu viel Tränen flossen am Grenzübergang Friedrichstraße. Abschied war das Dauerthema. Der Besuch aus dem Westen fuhr heim, die Ostdeutschen blieben diesseits der Grenze. Auch die Bundeskanzlerin erinnert sich bei der Ausstellungseröffnung an viele traurige Momente, als ihre Familie, die Großmutter, die im Westen lebte, vor dem Tränenpalast verabschiedete für lange Zeit.
Ansonsten war es eben einfach unglaublich, wie es gelang, durch eine Atmosphäre auch des Schreckens die Menschen eigentlich einzuschüchtern, jeden mit einem Gefühl hier reingehen zu lassen, dass man irgendwas vielleicht doch nicht in Ordnung war.
1962 wurde das sogenannte Zollabfertigungsgebäude errichtet, ein Jahr nach dem Mauerbau. Und dann begann die Schikanen. Warten lassen, Koffer auspacken lassen, die demütigenden Kontrollprozeduren. Manfred Migdal war als politischer Häftling vom Westen freigekauft worden. Erst Jahre später durfte er seine Familie besuchen. Er erinnert sich an das Unbehagen von damals.
Es ist schon schlimm hier gewesen, hier drin. Man war froh, wenn man da die Tür aufgemacht bekommen hat und man durch ist. Denn die durfte man, glaube ich, nicht alleine aufmachen. Ich glaube, da kam ein Summer und der ging die Tür wohl auf.
Es ist ein besonderer Gedenkort. Die Teilung des Landes wurde hier unmittelbar erlebt. Nach Angaben des Ministeriums für Staatssicherheit passierten bis zu 10 Millionen Menschen jährlich den Grenzübergang. Auch Ostdeutsche, die ihr Land für immer verließen, kamen hier durch. Am 1. Juli 1990 endeten die Kontrollen offiziell und endgültig.
Als erster Deutscher ist der 17 Jahre alte Philipp Köster Weltmeister im Windsurfen geworden. Beim Weltcup im dänischen Klitmöller zog er ins Finale ein und liegt damit in der Gesamtwertung uneinholbar vorne. Seinen Weltmeisterpokal kann der zweitjüngste Titelträger aller Zeiten beim Weltcup-Finale Ende des Monats auf Sylt entgegennehmen. Die Lottozahlen: 4, 5, 23, 32, 39, 44. Zusatzzahl 25. Superzahl 7. Die Gewinnzahl im Spiel 77, 71, 30, 37, 0. Die Gewinnzahl der Lotterie Super 6, 22, 74, 21. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 15. September.
Das Tief über Finnland sorgt im Norden Deutschlands zusammen mit kühler Meeresluft noch für recht wechselhaftes Wetter. In der Südhälfte scheint dank Hochdruckeinfluss morgen meist die Sonne, die sich am Freitag dann auch im Norden häufig zeigt. Dort gibt's heute Nacht mal mehr, mal weniger Wolken, in Küstennähe auch noch Schauer, in der Mitte und im Süden verbreitet klar. Am Alpenrand halten sich noch einige Wolkenfelder, die morgen im Laufe des Vormittags aber weitgehend verschwinden. Im Norden teils freundlich, teils wolkig, vereinzelt gibt es Schauer. Im übrigen Land scheint vielerorts die Sonne und es bleibt trocken. In der Südwesthälfte morgen schwacher, sonst mäßiger bis frischer Wind, an der Ostsee noch Sturmböen. Im Norden unter Wolken heute Nacht 10 bis 13, weiter südlich kühle 4 bis 9 Grad. In der Nordhälfte morgen 16 bis 18, im Westen und Süden 19 bis 23 Grad. Am Freitag scheint verbreitet die Sonne im Nordosten und gegen Abend auch im Westen ein paar dichtere Wolken. Die breiten sich dann weiter aus und bringen am Samstag hier und da Schauer, vor allem im Südosten auch Gewitter. Am Sonntag wechselhaft und kühler.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 22.15 Uhr mit Karin Mioska. Darin Schachzug, warum die FDP sich von Griechenland distanziert, und Motivsuche, warum der Wutbürger auf die Straße geht.